Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Das Jahr 2020 neigt sich bekanntlich dem Ende zu. Neben den vielen Jahresrückblicken ist es damit auch an der Zeit, das Wort des Jahres zu küren, das sich letztlich aber nicht viel von den Jahresrückblicken unterscheidet. Corona steht eben überall im Mittelpunkt, das gefährliche Virus mit all seinen Facetten und tödlichen Folgen. Und so heißt dann auch das Wort des Jahres, Sie haben es eben in den Nachrichten gehört, Corona-Pandemie. Und noch nie, so war dazu von der verantwortlichen Jury der Gesellschaft der deutschen Sprache zu hören, habe ein Begriff die Liste so bestimmt wie 2020. Und so beginnt auch diese Sendung einmal mehr mit dem alles beherrschenden Thema, denn Bund und Länder streiten sich inzwischen immer lauter über die Kostenverteilung in der Pandemie. Der Aufbau einer nationalen Notfallreserve für medizinische Ausrüstung nimmt langsam Gestalt an und der US-Pharmakonzern Moderna beantragt als erstes Unternehmen die Zulassung eines Impfstoffs gegen Corona in Europa. Zudem berichten wir über die weiter unklare Situation in Äthiopien, dazu dann auch ein Interview mit Nicole Hirt vom GIGA-Institut. Die Große Koalition einigt sich auf eine Reform der Bundespolizei, die Euro-Finanzministerin wiederum auf eine Reform des ESM-Rettungsschirms und trotz massiver Kritik und unverhohlener Skepsis soll Fußball-Bundestrainer Joachim Löw weiter im Amt bleiben, bis zur EM wenigstens. Zunächst aber nach Berlin mit Wumms aus der Corona-Pandemie. So haben es Finanzminister Olaf Scholz und die Große Koalition immer versprochen. Getreu dem Motto, Deutschland ist stark genug, die erheblichen finanziellen Lasten auch zu schultern. An dieser Haltung hat sich eigentlich bis heute nicht viel geändert. Doch angesichts immer neuer Milliardenhilfen für gebeutelte Branchen wird nun auch der Ton im Verteilungskampf doch schärfer. Panayotis Gavrilis berichtet.
Wir werden noch jahrelang, würde ich voraussagen, an den ökonomischen Folgen dieser Krise zu arbeiten haben.
So Bundeskanzlerin Angela Merkel. Um die Folgen für die Wirtschaft in Grenzen zu halten, nimmt der Bund viel Geld in die Hand. Restaurants oder Cafés, die wegen des Teil-Lockdowns aktuell geschlossen bleiben müssen, kriegen für November und Dezember bis zu 75% des Umsatzes ersetzt. Allein diese Maßnahme kostet den Bund immerhin knapp 15 Milliarden Euro im Monat. Und so scheint es ist bereits Geld von den Novemberhilfen an die Unternehmen geflossen. Das versichert zumindest Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in einer Videokonferenz mit seinen Länderkolleginnen und Kollegen.
Wir hatten Stand heute 55.000 Anträge bereits, nach wenigen Tagen also. Und 90% der Abschlagszahlungen, die beantragt wurden, sind bereits überwiesen.
Zuvor hatte Altmaier im Deutschlandfunk einer Verlängerung dieser Direkthilfen eine Absage erteilt.
Wir können ganz sicherlich nicht auf unbegrenzte Zeit sehr umfassende Pakete weiterführen.
Altmaier verweist auf die sogenannte Überbrückungshilfe 3, die ab Januar bis Ende Juni gelten soll. So können Unternehmen oder Soloselbstständige mehr Fixkosten sich erstatten lassen. Dabei geht es um Kosten bis zu 200.000 Euro statt wie bisher 50.000 Euro. Von Lockerung aber spricht Altmaier hingegen nicht.
Es wird Stand heute, auch nach dem 20. Dezember, Einschränkungen geben müssen. Und es kann durchaus sein, wenn ich das Stimmungsbild in allen Ländern richtig deute, dass das auch für die Gastronomie gilt.
Die LänderInnen kritisieren weiter die Forderung auch von Unionsbundestagsabgeordneten, sie sollten sich finanziell stärker an den Kosten der Corona-Pandemie beteiligen. Die Länder leisten bereits sehr viel, verteidigt sich Bremens Wirtschaftssenatorin Christina Vogt.
Wenn die Bundesregierung, auch das Kanzleramt, ja auch in der Ministerpräsidentenkonferenz die Taktung vorgibt und sagt, bei einem Inzidenzwert von 50 wird die Branche X geschlossen, wie jetzt zum Beispiel in der Gastronomie, dann geht es um einen Entschädigungsanspruch und das können nicht die Länder machen.
Der Bund will im nächsten Jahr fast 500 Milliarden Euro ausgeben, fast 180 Milliarden davon sind neue Schulden. Wie aber soll das Geld wieder reinkommen? Für Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist klar, durch Steuererhöhungen.
Wir hatten uns im letzten Wahlprogramm zum Beispiel vorgestellt, dass es so ist, dass der Spitzensteuersatz für diejenigen, die ein paar hunderttausend Euro verdienen, etwas höher ausfällt als heute. Und ich glaube, das ist auch richtig.
Der CDU-Politiker Peter Altmaier kontert, wir haben Steuererhöhungen ausgeschlossen für diese Wahlperiode. Für Entlastung, zumindest bei ArbeitnehmerInnen, wollen Union und SPD mit einer Homeoffice-Pauschale sorgen. Jeder Tag Homeoffice soll pauschal mit 5 Euro Kosten angerechnet werden können. Laut SPD sind das maximal 100 Tage im Jahr, maximal 500 Euro, begrenzt zunächst auf 2 Jahre.
Bisher ist es nur möglich, dass ein festes Arbeitszimmer steuerlich abgesetzt werden kann. Ich freue mich, dass in der Koalition jetzt über eine Pauschale geredet wird und ich rechne damit, dass auch zeitnah entschieden wird.
So Hubertus Heil, dessen Gesetzentwurf zum mobilen Arbeiten parallel dazu innerhalb der Regierung abgestimmt wird. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können Werbungskosten steuerlich geltend machen bis zu 1.000 Euro ganz ohne Nachweise. Bei der Pauschale ist aber noch nicht klar, ob sie auf die bereits existierende Pauschale von 1.000 Euro draufgerechnet wird oder separat von allen geltend gemacht werden kann. Heißt, es könnten am Ende nur diejenigen profitieren, die mehr als 1.000 Euro Kosten für ihre Tätigkeit angeben.
Aus Berlin war das der Bericht von Panayotis Gavrilis. Nicht nur ums Geld wird derzeit gestritten, sondern auch um die Corona-Maßnahmen an sich. Vor allem die Bundeskanzlerin hätte sich bekanntlich schärfere Einschnitte gewünscht, scheiterte letztlich aber am Widerstand einzelner Bundesländer. Aber die Debatte darüber, sie schwelt weiter, während sich Deutschland gleichzeitig für künftige Gesundheitsnotstände wappnet. Frank Capellan.
Irgendwie scheint Angela Merkel die Corona-Welt in Deutschland nicht mehr zu verstehen. 7 Stunden lang hatte sie in der vergangenen Woche mit den Ländern verhandelt. Danach wurden der Öffentlichkeit einvernehmliche Ergebnisse präsentiert. Doch schon am Tag drauf war vieles wieder gar nicht einvernehmlich. Dass Hotelübernachtungen bei Familienbesuchen über Weihnachten in einigen Bundesländern möglich sein sollen, ist der Kanzlerin ein Dorn im Auge. Schon vergangenen Donnerstag hatte Helge Braun, ihr Kanzleramtschef, diese Kehrtwende kritisiert. Heute legt Regierungssprecher Steffen Seibert nach.
Da touristische Reisen von familiär bedingten Reisen nun einmal schwer abzugrenzen sind, haben Bund und Länder genau eine solche private Nutzung von Hotels eben nicht in ihren Beschluss aufgenommen.
Mir hat die Fantasie gefehlt zu ahnen, dass besonders betroffene Länder die Hotels öffnen wollten. Mit dieser Bemerkung wird Merkel aus einer Schalte des CDU-Präsidiums zitiert. Ausdrücklich soll die Kanzlerin nicht Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern gemeint haben, wo die Corona-Infektionszahlen deutlich niedriger sind. Sehr wohl aber Berlin. Die Sorge Merkels ist nicht unbegründet, dass Touristen unter dem Vorwand eines Familienbesuches an den Feiertagen in die Hauptstadt reisen könnten. Auch NRW, Sachsen, Niedersachsen und Hessen wollen Hotelübernachtungen an den Feiertagen entgegen ihrer Empfehlung erlauben.
Naja, wir leben ja auch als Politiker immer in diesem Zwiespalt. Wie weit sollen wir jetzt in den Privatbereich hinein regeln? Da sind auch die Bundesländer sehr unterschiedlich.
Erklärt Angela Merkel dann am Nachmittag während einer Videoschalte mit Polizisten. Gesundheitsminister Jens Spahn denkt unterdessen bereits an die nächste Pandemie. Der Christdemokrat kündigt den Aufbau einer nationalen Gesundheitsreserve an. Wir müssen besser vorbereitet sein, betont der Minister.
Sie besteht im Kern aus Schutzausrüstung und Schutzmasken, Beatmungsgeräten und Medikamenten.
1 Milliarde Euro ist für die Beschaffung eingeplant. Vorzusorgen ist immer teuer, meint Spahn. Alles schön und gut, erklärt dazu Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Es kommt aber reichlich spät nach all den Ankündigungen des Wirtschaftsministers.
Eigentlich war Herr Altmaier ja dazu beauftragt, mit Blick auf die Versorgungssicherheit, mit Masken, mit Reagenzien, dafür zu sorgen, dass wir eine Pandemiewirtschaft aufbauen.
Jens Spahn wiederum muss zunächst mit Hochdruck dafür sorgen, dass die Impfzentren ans Laufen kommen. Und ähnlich wie CSU-Chef Markus Söder kündigt auch der Gesundheitsminister heute an, beim Impfen mit gutem Beispiel voranzugehen, um Impfgegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ich bin gegen so ziemlich alles geimpft, wogegen man sich impfen lassen kann, auch sehr bewusst. Ich halte Impfen für eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Es vermeidet Leid, es vermeidet Todesfälle. In dem Moment, wo ein Covid-19 Impfstoff zugelassen ist, bin ich natürlich sofort und grundsätzlich bereit, mich impfen zu lassen.
Aber natürlich erst dann, wenn er an der Reihe sei.
Informationen waren das von Frank Capellan. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten Impfstoffe gegen das neuartige Virus in den USA zugelassen werden. Auch das deutsche Unternehmen BioNTech hat dort bereits einen entsprechenden Antrag gestellt, während wiederum in Europa das US-amerikanische Unternehmen Moderna als Vorreiter gilt. Doris Simon zur Lage in den USA.
Die ersten Impfungen gegen das Coronavirus könnten in den Vereinigten Staaten bereits am 21. Dezember beginnen. Am 10. Dezember wird sich der zuständige Ausschuss der US-Gesundheitsbehörde FDA mit dem Impfstoff der Unternehmen Pfizer-BioNTech befassen, eine Woche später dann mit dem Moderna-Vakzin. Beide Impfstoffe setzen sogenannte Boten-RNA ein. Diese regt den körpereigenen Zellen die Produktion von Stoffen an, die das Coronavirus bekämpfen. Pfizer-BioNTech und Moderna haben zugesagt, bereits im Dezember Millionen Dosen ihrer Impfstoffe in den USA zur Verfügung zu stellen. Beide Vakzine müssen zweimal verabreicht werden, damit sie wirksam sind. Als erste sollen Ärzte und Pfleger, Polizisten, Personal in kritischen Einrichtungen sowie Menschen in Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Die zur Verfügung stehenden Dosen reichen aber nicht aus, um diese Personengruppen komplett noch vor Jahresende impfen zu können. Währenddessen steigt die Zahl der Infizierten und der Krankenhauseinlieferungen in fast allen US-Bundesstaaten weiter steil an, ebenso die Zahl der Toten. Über 266.000 Menschen sind bislang in den Vereinigten Staaten an Covid gestorben. Der Infektionsexperte Dr. Anthony Fauci erwartet nach den Reisen zu Thanksgiving eine weitere dramatische Zunahme der Infektionen.
What we expect, unfortunately, as we go for the next couple of weeks into December, that we might see a surge superimposed upon that surge that we're already in.
Wenn die Gesundheitsbehörde in den nächsten zwei Wochen Impfstoffe genehmige, dann sei die US-Regierung vorbereitet, diese sofort zu verteilen, sagte Gus Perna dem Sender CBS. Der Vier-Sterne-General ist zuständig für Logistik in der Taskforce der US-Regierung, die zur Unterstützung einer Entwicklung eines Impfstoffes gegründet wurde. Der Impfstoff von Pfizer-BioNTech muss ultra gekühlt werden. Der Impfstoff von Moderna ist etwas weniger empfindlich. Die Taskforce hat auch die Beschaffung von Spritzen, Nadeln und Alkoholtupfern organisiert, die mit den Impfstoffen ausgeliefert werden. Damit soll verhindert werden, dass es zu Engpässen kommt wie im Frühjahr, als vielerorts Masken, Handschuhe und Schutzkleidung fehlten. Für die Durchführung der Impfungen arbeiten die US-Behörden unter anderem auch mit Drogerie- und Apothekenmärkten wie CVS zusammen, die es auch in ländlichen Gegenden gibt und die seit langem Schutzimpfungen gegen die jährliche Grippe durchführen. In den Bundesstaaten selber liegt es bei den Gouverneuren, die Verteilung zu organisieren. Seit letzter Woche bekommt auch das Corona-Expertengremium des künftigen US-Präsidenten Joe Biden Zugang zu den Informationen rund um Zulassung und Verteilung von Impfstoffen. Zwischenzeitlich hatte Präsident Trump gedroht, Impfstoffe nur an republikanisch regierte Bundesstaaten verteilen zu lassen. Gus Perna, der für die Logistik Zuständige in der Taskforce, sagte, er persönlich stehe für eine gerechte Verteilung der Impfstoffe.
Aus Washington war das der Bericht von Doris Simon. Und um 23.22 Uhr zu einem ganz anderen Thema. Am Wochenende erst hatte Äthiopiens Militär einen aus seiner Sicht wichtigen Erfolg vermelden können, die Eroberung der abtrünnigen Region Tigray. Doch ob es sich um einen nachhaltigen Sieg handeln, bezweifeln viele Experten, denn die dort regierende Volksbefreiungsfront TPLF dürfte künftig vor allem im Untergrund operieren. Antitikans.
Die Abendnachrichten im äthiopischen Staatsfernsehen. Was hier vermeldet wird, hat mit neutraler Berichterstattung nicht viel zu tun. Am Wochenende verkündet der Sprecher einen angeblichen Sieg der Armee in der Tigray-Region. Unsere heroischen Verteidigungskräfte haben die Stadt Mekelle unter ihre Kontrolle gebracht. Die Armee beglückwünscht das äthiopische Volk und vor allem die Menschen in Tigray zu ihrer Befreiung. Anfang des Monats hatte Ministerpräsident Abiy Ahmed seine Truppen in den Norden des Landes geschickt, um dort gegen die sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF vorzugehen. Der Armeesprecher sagt, inzwischen gäbe es nur noch ein paar versprengte Kämpfer, die aufgespürt werden müssten. Wir suchen nach diesen Elementen, die sich in Löchern verstecken. Wir haben der TPLF Panzer, Raketenwerfer und andere Waffen abgenommen. Der Anführer der TPLF spricht dagegen davon, dass seine Truppen sich noch längst nicht geschlagen geben würden. Rund um die regionale Hauptstadt Mekelle werde weiter gekämpft. Von Beginn an gab es kaum verlässliche Informationen über die Lage in der Region. Alle Internet- und Telefonverbindungen sind unterbrochen. Der äthiopische Minister für Demokratisierung beschuldigt im Sender BBC, die TPLF für die Situation verantwortlich zu sein.
Die Infrastruktur ist von der TPLF zerstört worden. Wir müssen jetzt alles wieder aufbauen, damit auch Journalisten Zugang haben und ihren Job machen können. Die TPLF hat die Telekommunikationswege blockiert, damit die Menschen in Tigray vom Rest der Welt abgeschnitten sind. Die äthiopische Regierung lässt allerdings auch kaum Hilfslieferungen in den Norden des Landes zu. Jeden Tag fliehen hunderte Menschen in das Nachbarland Sudan. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat behelfsmäßige Lager eingerichtet. Viele Geflüchtete berichten von heftigen Angriffen der Regierungsarmee. Unser gesamtes Dorf wurde beschossen. Abiy Ahmed hat seine Truppen überall hingeschickt. Seinetwegen können wir nicht mehr in Frieden leben. Der äthiopische Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger des vergangenen Jahres hat viel an Rückhalt verloren. Am Morgen stellte er sich im Parlament Fragen zu seinem Vorgehen. Die Veranstaltung wurde live bei Facebook übertragen, womit die Regierung wohl auch ihre Offenheit demonstrieren wollte. Allerdings war von den Abgeordneten kaum Kritik zu hören. Die vielen Nachfragen, die gleichzeitig von Nutzern des sozialen Netzwerks eingingen, blieben unbeantwortet.
Informationen waren das von Antje Diekans. Und kurz vor der Sendung habe ich mit der Afrika-Expertin Nicole Hirt vom GIGA-Institut gesprochen und sie zunächst nach ihren Informationen über die Lage in der umkämpften Region Tigray in Äthiopien gefragt.
Also es ist schon so, dass die Regierung eben die Provinzhauptstadt Mekelle eingenommen hat. Die TPLF, die ja die Region Tigray regiert und die im Konflikt mit der Zentralregierung steht, aus dieser Stadt vertrieben hat, könnte man sagen. Aber man könnte auch sagen, es war ein strategischer Rückzug der TPLF, die sich jetzt nicht in einen Häuserkampf in ihrer Hauptstadt einlassen wollte und die Leben von Zivilisten gefährden. Also das heißt, die äthiopische Bundesarmee steht im Moment in Mekelle, in der Hauptstadt, und kontrolliert auch andere Teile Tigrays. Aber dass der Krieg damit zu Ende ist, würde ich auf keinen Fall denken.
Hat sie trotzdem dieser Erfolg der Regierung überrascht? Denn die Volksbefreiungsfront TPLF gilt ja auch schon als kampferprobt. Und dass es jetzt trotzdem die Regierung geschafft hat, die Region zu erobern?
Ja, die TPLF ist eben aus einer Guerilla-Bewegung hervorgegangen, hat gegen die äthiopische Regierung schon in den 70er Jahren, 80er Jahren gekämpft und hat eben immer Guerilla-Strategien angewendet. Und genau deshalb, dazu gehört es ja auch, dass man die Armee mit den vielen Panzern eben erstmal vormarschieren lässt und sich nachher eben auf eine Guerilla-Taktik zurückzieht in dieser bergigen Region Tigray, dann eben Guerilla-Übergriffe durchführt. Das heißt, also eben sich nicht in eine offene Schlacht einzulassen. Von daher hat mich das jetzt auch nicht wirklich überrascht, weil das eigentlich ein typisches Vorgehen so einer, ich sag mal, in der Guerillataktik erprobten Truppe ist sozusagen.
Das heißt, mit anderen Worten, es droht jetzt eher ein zermürbender Guerillakrieg.
So würde ich das eher sehen, genau. Denn die Bevölkerung in Tigray steht mehr oder weniger, denke ich schon, geschlossen hinter der TPLF, die sie ja damals auch von der Derg-Regierung Äthiopiens, die früher an der Macht war, 1991 sozusagen befreit hat. Die TPLF hat dann die Zentralregierung dominiert, hat eben wirtschaftlich auch sehr viel in Tigray investiert. Also den Leuten geht es jetzt deutlich besser als vor 30 Jahren. Und deshalb denke ich jetzt auch nicht, dass die Bevölkerung sich auf die Seite des Premiers Abiy Ahmed schlagen wird, sondern wird weiterhin zur TPLF halten. Und Abiy müsste jetzt praktisch völlig neue Strukturen, Verwaltungsstrukturen aufbauen. Und ich glaube nicht, dass das so leicht möglich sein wird.
Aber auf der anderen Seite gehört nicht auch zur Vollständigkeit des Bildes, dass die TPLF eben nur in der Region Tigray erfolgreich ist. Denn sie hat ja quasi das Land Äthiopien über Jahrzehnte, muss man sagen, auch mit harter Hand regiert.
Das ist richtig. Wobei eben Abiy Ahmed auch ein Teil dieser Regierungskoalition war. Also Abiy Ahmed ist jetzt nicht irgendjemand, der nicht an dieser Regierung beteiligt war. Das war ja eine Koalition, die eben aus der TPLF bestanden hat als dominante Kraft, richtig? Und das Land wurde auch mit harter Hand regiert, das ist ebenfalls richtig. Aber Abiy Ahmed war immer Teil dieses Regierungsbündnisses und hat jetzt eben erst vor kurzem die Partei umbenannt, Prosperity Party, also Wohlfahrtspartei, und darauf hat die TPLF sich praktisch aus diesem Parteienbündnis ausgeklinkt und nach Tigray zurückgezogen. Aber es ist nicht so, dass der Premier Abiy Ahmed jetzt von einem völlig anderen politischen Hintergrund kommen würde. Er war genauso ein Mann dieses Systems.
Trotzdem, wie wichtig ist jetzt dieser vordergründig, muss man ja sagen, wohl militärische Erfolg von Abiy Ahmed in der Region Tigray? Sie sagen ja selber, die TPLF sucht jetzt nicht die direkte konfrontative Auseinandersetzung, weicht eher aus. Aber ist das nicht trotzdem innenpolitisch doch auch ein Erfolg für den Präsidenten?
Er lässt sich im Moment natürlich feiern von allen Seiten, aber die Frage ist natürlich, wie sich das auswirken wird. Also ich meine, es gab ja auch zivile Opfer in dem Krieg, jetzt nicht nur innerhalb Tigrays. Es gibt ja auch 40.000 Kriegsflüchtlinge, die im Sudan sind und noch mehr, die intern vertrieben sind. Es gab auch Opfer im angrenzenden Amhara-Regionalstaat und sicher auch weitere militärische Opfer. Und es gibt eben auch gerade in den südlicheren Landesteilen Äthiopiens viele Menschen, die sich nicht mit diesem Krieg identifizieren und die jetzt sicher nicht über Monate in Euphorie verfallen werden, weil ihnen dieser Sieg praktisch überhaupt nichts bringt.
Aber würden Sie sagen, er konnte seine Position trotzdem festigen durch diesen Krieg?
Also ich würde das sehr bezweifeln. Also er hat ja seinen Rückhalt schon unter seiner eigenen Volksgruppe, den Oromo, verloren in letzter Zeit. Und es war jetzt eben ein politischer Machtkampf, der da anstand. Und wenn ich bei jedem politischen Machtkampf sofort in kriegerische Aktionen verfalle und die Nationalarmee gegen Teile meines eigenen Landes aufmarschieren lasse, dann wird das sicher unter gewissen Bevölkerungskreisen, die sich ein großes zentralistisch regiertes Äthiopien wünschen, Sympathien gewinnen, aber mit Sicherheit nicht bei der ganzen Bevölkerung.
Aber Abiy hat ja, verzeihen Sie, wenn ich Sie da unterbreche, aber Abiy hat ja immer argumentiert in den letzten Wochen, hat gesagt, die Region Tigray und die TPLF versuchten quasi seine Autorität zu untergraben.
Also im Prinzip ging es ja eben, wie ich schon sagte, darum, dass er das Parteienbündnis IPRDF in Prosperity Party umbenannt hat. Die Tigrayer haben sich darauf zurückgezogen. Gleichzeitig hat Abiy die Nationalwahlen, die für dieses Jahr anstanden, auf 2021 verschoben. Und im September hat dann eben die Regierung von Tigray, eben die TPLF, gesagt, okay, wir machen diese Wahlen, wir ziehen das eben in Tigray durch. Und daraufhin hat eben Abiy gesagt, okay, ich erkenne euch nicht mehr als legale Regierungsmacht an. Genauso andersrum hat die TPLF argumentiert, Abiy hätte ja die Wahlen verschoben und wäre jetzt auch nicht mehr legitim, weil es eben auch keine konkreten Pläne gibt für die Führung der Wahl. Also es ist ein politischer Konflikt eigentlich und es gibt natürlich interne Machtkämpfe, aber also meine Meinung ist ganz klar, dass kein solcher Machtkampf ist in irgendeiner Form rechtfertigt, gleich sofort zu den Waffen zu greifen. Da hätte man ja Verhandlungslösungen finden können.
Frau Hirt, zum Abschluss vielleicht die Frage, Äthiopien ist ja ein Vielvölkerstaat, hat eine multinationale föderale Verfassung. Abiy will ja eher eine zentralisierte Regierung. Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass Äthiopien auseinanderbrechen könnte?
Also ich denke, es wurde schon sehr oft prophezeit, dass Äthiopien irgendwie auseinanderbrechen wird. Also diese Gefahr konkret sehe ich eigentlich nicht. Ich denke aber genauso wenig, dass Äthiopien sich als Zentralstaat von Addis Abeba aus regieren lassen wird, weil es eben diese starke ethnische Zerklüftung gibt und verschiedene rivalisierende ethnische Gruppen. Und ich denke schon, dass ein föderales System gut wäre, wobei das jetzt nicht unbedingt die starke ethnische Betonung, die die TPLF, IPRDF damals eingeführt hat, war vielleicht auch nicht so gut. Aber ich denke, dass auf jeden Fall in der Fläche föderale Staaten da sein müssen, die auch bestimmte Kompetenzen haben, weil alle Regierungen von Haile Selassie über das Militärregime in den 80er Jahren haben versucht, Äthiopien zentralstaatlich zu regieren und das hat auch immer zu Krieg und Blutvergießen geführt. Hm.
Noch eine letzte Frage. Der Friedensnobelpreis an Präsident Abiy, aus Ihrer Sicht ein Fehlgriff?
Ich denke, das Nobelkomitee in Oslo konnte das damals nicht so absehen und es war ja auch sehr lobenswert, dass Abiy Ahmed auf die eritreische Regierung zugegangen ist und Frieden geschlossen hat. Nur wurde dieser Frieden ja niemals richtig implementiert und im Moment haben wir die Situation, dass der diktatorisch regierende Präsident von Eritrea, Isaias Afwerki, sich mit Abiy Ahmed verbündet hat gegen Tigray, weil Isaias seine Hauptfeinde eben in Tigray sieht und es wird eben auch über eine militärische Beteiligung oder zumindest passive Unterstützung Eritreas für die äthiopische Armee gesprochen. Und im Nachhinein lässt sich das eigentlich eher so sehen, dass diese Allianz zwischen diesen beiden Politikern sich negativ auf den Frieden der Region Horn von Afrika ausgewirkt hat. Aber das konnten die in Oslo natürlich damals nicht vorhersehen in der Form.
Sagt die Afrika-Expertin Nicole Hirt vom GIGA-Institut. Ja, und jetzt um 23.34 Uhr weitere Meldung des Tages in Kurzform. Nach neuen Höchstständen bei Infektionen und Todeszahlen verschärft die Türkei ihre Corona-Maßnahmen. Christian Buttgereit.
Zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens gibt es eine generelle Ausgangssperre. An Wochenenden gilt sie durchgehend von Freitagabends bis Montag früh. Ausgenommen sind forst- und landwirtschaftliche Betriebe. Restaurants dürfen nur noch Lieferservice anbieten. Über 65-Jährige und Personen unter 20 dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen. Für sie gelten bereits seit 10 Tagen weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Kindergärten, öffentliche Bäder und Fitnessstudios müssen schließen. Für Schulen, Kinos, Theater und Konzertsäle gilt das schon seit längerem. An Beerdigungen und Hochzeiten dürfen nur noch maximal 30 Personen teilnehmen. Größere private Zusammenkünfte wie Silvesterpartys oder Totengedenken werden verboten. Einkaufszentren dürfen nur noch mit einem Code betreten werden, der Auskunft über den Gesundheitszustand gibt. Außerdem muss die Anzahl der Kunden beschränkt werden, die sich zeitgleich in den Geschäften aufhalten. Behörden schränken ihre Dienstzeit auf 10 bis 16 Uhr ein. Präsident Erdogan kündigte an, dass Gesundheitsämter der Provinzen den Zutritt zu zentralen Plätzen einschränken können. Die türkische Regierung reagiert damit auf stark steigende Infektionszahlen. Zum Wochenbeginn wurden mit mehr als 31.000 Neuinfektionen und 188 Toten neue Höchststände gemeldet. Die Intensivstationen sind landesweit zu mehr als 70% ausgelastet. Die offiziellen Zahlen waren sprunghaft angestiegen, nachdem die Regierung wieder dazu übergegangen war, die Zahl der Infizierten zu veröffentlichen. Zwischenzeitlich waren nur die Erkrankten mit Symptomen in den Statistiken genannt worden. Noch für Dezember stellte Erdogan Impfungen in Aussicht. Die Türkei habe sich 50 Millionen Dosen gesichert. Es handelt sich dabei offenbar um einen chinesischen Impfstoff.
Die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron will den bisher in erster Lesung beschlossenen Entwurf eines Sicherheitsgesetzes nach den massiven Protesten in den letzten Tagen doch nachbessern. Stefanie Markert.
Wir werden eine vollständige Neufassung von Artikel 24 vorschlagen, das sagte Christophe Castaner am späten Nachmittag bei einer Pressekonferenz in der französischen Nationalversammlung. Der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei La République en Marche erklärte, es gehe einerseits darum, die Sicherheitskräfte zu schützen, andererseits um die Wahrung der Pressefreiheit. Der Artikel 24 würde bislang das Verbreiten von Bildern der Sicherheitskräfte im Einsatz mit böser Absicht unter Strafe stellen. Wiederholt war es dazu gekommen, dass in den sozialen Medien Fotos oder Videos hochgeladen wurden mit Aufrufen zur Gewalt gegen Polizisten. Der Artikel war Anlass dafür, dass in Frankreich am Wochenende nach amtlicher Zählung 100.000 Demonstranten auf die Straße gingen. 98 Polizisten wurden dabei verletzt. Die Protestierenden sahen die Pressefreiheit in Gefahr, denn es waren Videoaufzeichnungen, die vor kurzem den brutalen Übergriff von Polizisten auf einen schwarzen Musikproduzenten ans Tageslicht gebracht haben. Dieser Vorfall löste bis in den Élysée-Palast Entsetzen aus. Die Neuschreibung des Artikels ist besonders für Innenminister Darmanin eine politische Schlappe. Er hatte sich sogar für einen noch schärferen Text eingesetzt.
3 Tage nach dem Attentat auf den iranischen Atomforscher Farizadeh gibt es widersprüchliche Berichte zum Tathergang. Karin Sens.
Die Informationen zum Ablauf des Attentats auf Mohsen Fakhrizadeh werden immer mysteriöser. Iranische Medien melden heute, es sei über eine Satelliten- oder ferngesteuerte Waffe ein Maschinengewehr ausgeführt worden. Niemand sei direkt am Tatort gewesen. Ein Sender berichtet, man habe eine Waffe sichergestellt, auf der das Logo und Angaben der israelischen Militärindustrie zu sehen seien. Noch am Freitag hatte das iranische Verteidigungsministerium erklärt, erst hätten bewaffnete Terroristen das Auto des Atomwissenschaftlers beschossen, kurz darauf sei ein anderes Auto mit Sprengstoff wenige Meter entfernt explodiert. In anderen Quellen wurde die Reihenfolge genau andersrum dargestellt. Von mindestens 6 Angreifern auf der Straße nach Teheran war in Berichten vom Freitag noch die Rede. In Teheran fand am Vormittag die Trauerfeier für Fakhrizadeh statt. An ihr nahmen weder der oberste Führer Khamenei noch Präsident Rouhani teil. Ein Vertreter des obersten Nationalen Sicherheitsrates beschuldigte dabei, nicht nur Israel und die USA an dem Attentat beteiligt gewesen zu sein, sondern auch die iranische Exil-Oppositionsbewegung der Volksmujahedin.
Neue Satellitendaten belegen, die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes steigt auf ein 12-Jahres-Hoch. Anne Herberg.
Die Zerstörung des Regenwaldes im Amazonasgebiet schreitet immer schneller voran. Das bestätigen die neuesten Daten des brasilianischen Institutes für Weltraumforschung INPE. Demnach wurde zwischen August 2019 und Juli 2020 fast 10% mehr Fläche gerodet als im Jahr davor. 11.000 Quadratkilometer Wald, über 600 Millionen Bäume, 3 Fußballfelder pro Sekunde. Damit wurde in dieser Periode so viel Wald gefällt wie seit 12 Jahren nicht mehr. Die Zahlen werden immer für das Intervall zwischen August und Juli eines Jahres gemessen, da der Zeitraum sowohl Regen- als auch Trockenzeit im Amazonasgebiet abdeckt. Dazu werden Satellitenbilder automatisch ausgewertet. Das System erkennt Veränderungen in der Vegetation. Zunehmend betreffe die Abholzung auch ausgewiesene Schutzgebiete, warnte die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Die neuen Zahlen des Weltrauminstitutes bestätigen, seit Amtsantritt der Regierung von Jair Bolsonaro hat die Abholzung deutlich zugenommen. Bolsonaro hat in seiner Amtszeit immer wieder Umweltschutzauflagen geschwächt und im neuen Haushaltsplan für 2021, der noch vom Kongress verabschiedet werden muss, sind erneut empfindliche Kürzungen für den Waldschutz vorgesehen.
Und fehlt noch die Tageszusammenfassung von der Frankfurter Börse, Dieter Rieck.
Nach einem verhaltenen Start in den letzten Handelstag des Monats konnte sich der Aktienmarkt deutlich erholen. Über weite Strecken sah es so aus, als könne er bruchlos an die Kursrallye der vergangenen Woche anknüpfen. Doch kurz vor Handelsende dann schalteten die Anleger zurück. Unter dem Strich verlor der DAX 0,3% und beendete den Handel bei 13.291 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verzeichnete ein Minus von 0,2%. Insgesamt aber war der November ein Erfolgsmonat für den Aktienmarkt. Der DAX konnte 15% gut machen. Am Nachmittag des letzten Handelstages des Monats erreichte der Leitindex zeitweise den höchsten Stand seit Anfang September. Das Allzeithoch von 13.795 Punkten, das der DAX im Februar erreicht hatte, rückte wieder in Sichtweite. Kaum anders beim MDAX. Er erreichte zum Wochenbeginn zeitweise ein Rekordhoch. Angetrieben wurden die Kurse im November immer wieder durch neue Meldungen über Impfstoffe gegen das Coronavirus und damit durch die Hoffnung, dem Bann der Pandemie zu entkommen. Auch heute hatte die Ankündigung des US-Pharmaherstellers Moderna, umgehend in Europa und den USA eine Zulassung für seinen Impfstoff gegen das Coronavirus zu beantragen, die Kurse in die Höhe getrieben. Gegen Handelsschluss jedoch schickten dann, nach Einschätzung von Finanzexperten, fallende Kurse an der Wall Street den deutschen Aktienmarkt auf Talfahrt.
Der Deutsche Fußballbund hält am Bundestrainer Joachim Löw fest, vorerst Tim Brockmeier.
Der Bundestrainer erhält damit vom Deutschen Fußballbund auch nach der geschichtsträchtigen 0:6 Niederlage in Spanien weiterhin das Vertrauen. Löw soll die Nationalmannschaft bei der EM 2021 zum Erfolg führen. Nach tagelangem Schweigen in seiner Heimat im Schwarzwald war Löw am Mittag überraschend in der DFB-Zentrale erschienen und mit einigen wenigen, aber zentralen Entscheidern wie DFB-Präsident Keller, Vizepräsident Koch oder Nationalmannschaftsmanager Bierhoff zusammenzutreffen. Nach einer dann anschließenden Telefonkonferenz mit dem DFB-Präsidium gab der Verband dann per Pressemitteilung bekannt, es geht weiter mit Löw. Offenbar war es dem Bundestrainer gelungen, die Spitze des Verbandes einmal mehr von seinen Qualitäten zu überzeugen, was der DFB in der Pressemitteilung wie folgt ausdrückte. Es besteht die feste Überzeugung, dass Löw erfolgreiche Spiele und Ergebnisse liefern wird. Der Bundestrainer wird alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um mit der Mannschaft eine begeisternde EM 2021 zu spielen. Die EM im kommenden Jahr wird somit für Löw das 7. große Turnier als Chefcoach. Mit seiner jetzt mehr als 14-jährigen Amtszeit ist er der dienstälteste Nationaltrainer weltweit.
Europäischer Stabilitätsmechanismus klingt sperrig, hat aber in der Eurozone eine wichtige Funktion. 2012 wurde der ESM ins Leben gerufen, als Reaktion damals auf die Finanz- und Bankenkrise. Im Krisenfall soll der Fonds, also Eurostaaten, mit Krediten gegen Reformauflagen vor der Staatspleite retten. Das System, es hat sich im Rückblick bewährt, wurde jetzt aber noch einmal nachjustiert und ausgeweitet. Die Einzelheiten hat Peter Kapern.
Die Nachtsitzung, die mancher Finanzminister befürchtet hatte, war am Ende nicht mehr nötig. Nach nur 7-stündigen Beratungen einigten sich die Finanzminister der Euro-Länder auf eine Reform des Euro-Rettungsschirms ESM. Ein Projekt, dessen Details seit einem Jahr ausgehandelt waren, das aber nicht unterzeichnet werden konnte, weil es in die Mühlen der italienischen Innenpolitik geraten war. Heute dann, nachdem Italien die Blockade beendet hatte, der Durchbruch.
I'm very pleased to announce that we have reached an agreement on the ratification of ESM treaty reform.
Er sei glücklich, mitteilen zu können, dass eine Vereinbarung über die Ratifizierung der ESM-Vertragsreform erreicht worden sei, so Eurogruppenchef Donoghue nach den Beratungen. Und EU-Haushaltskommissar Paolo Gentiloni fügte hinzu, dass dies gute Nachrichten für die Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Euro seien und damit auch gute Nachrichten für die Bürger und die Wirtschaft der Eurozone.
The agreement is good news for the stability and the resilience of the euro area. And as such, it is good news for our citizens and businesses.
Der Europäische Stabilitätsmechanismus wurde 2012 gegründet, um Euro-Ländern, die in finanzielle Turbulenzen geraten, aus der Patsche zu helfen, und zwar durch zinsgünstige Kredite. Die Vergabe dieser Gelder wird allerdings, und das ist der Grund, warum der ESM bei hilfsbedürftigen Ländern nicht wirklich beliebt ist, an strenge Auflagen geknüpft. Hilfe gegen drastische Strukturreformen. So lautet im Bedarfsfall der Deal, von dem Griechenland zum Beispiel ein Lied singen kann. Zusätzlich zu den ursprünglichen Aufgaben soll der ESM künftig weitere übernehmen, zum Beispiel die Überwachung der Staatsverschuldung der Euro-Länder, gemeinsam mit der EU-Kommission. Das war bislang die ausschließliche Zuständigkeit der Brüsseler Behörde. Einige Mitgliedstaaten waren aber der Meinung, dass die EU-Kommission diese Aufgabe zu leger gehandhabt hat. Vor allem aber soll der ESM künftig als Backstop, als Rückversicherung für den Single Resolution Fund fungieren. Dieser SRF, zu Deutsch Einheitlicher Abwicklungsmechanismus, ist ein Geldtopf, der derzeit von den Banken der Euro-Länder aufgefüllt wird. 55 Milliarden Euro soll er schon bald beinhalten. Das Geld ist dafür gedacht, die Kosten zu tragen, wenn eine Bank pleite geht und abgewickelt werden muss. Damit nicht wie in der Finanzkrise noch einmal der Steuerzahler einspringen muss. Falls aber die 55 Milliarden einmal nicht ausreichen sollten, dann soll der ESM mit einem Kredit einspringen, den die Banken dann zurückzuzahlen hätten. Eurogruppenchef Donoghue.
The backstop will help to ensure that a bank failure does not harm the broader economy or indeed cause financial instability.
Der Backstop werde helfen, sicherzustellen, dass eine Bankenpleite nicht die Realwirtschaft beeinflusst oder sogar finanzielle Instabilität verursacht. Bundesfinanzminister Olaf Scholz ließ nach der Sitzung wissen, dass mit der ESM-Reform zugleich die Risiken in den Bilanzen europäischer Banken weiter verringert würden. Deutschland hatte in den Gesprächen auf einen weiteren Abbau der faulen Kredite gedrängt. Die ESM-Reform soll nun schon Anfang 2022 in Kraft treten, 2 Jahre früher als ursprünglich geplant.
Aus Brüssel war das Peter Kapern über die Modernisierung des ESM. Bei der UNO in Genf werden seit heute die Bemühungen um einen Frieden in Syrien fortgesetzt. Die verfeindeten Parteien des Bürgerkriegs beraten in einem gemeinsamen Verfassungskomitee. Die Verhandlungen gelten jedoch als schwierig und so soll zunächst einmal Vertrauen geschafft werden. Dietrich Kalmeurer.
Auf Videoaufnahmen, die die Vereinten Nationen in Genf verschickt haben, ist zu sehen, wie der UNO-Syrien-Beauftragte Geir Pedersen die Verhandlungsdelegationen begrüßt hat. Mit Mund-Nasen-Schutz und Corona-Abstand saßen in einem Saal des Genfer Völkerbundpalastes je 15 Abgesandte der syrischen Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft. Männer und Frauen, die kleine Runde des syrischen Verfassungskomitees. Die Delegationen gaben keine Stellungnahmen ab. Vor Beginn der Gespräche hatte sich lediglich der UNO-Diplomat Geir Pedersen geäußert. Demnach werde man mit der gleichen Tagesordnung fortfahren wie beim letzten, ergebnislos verlaufenen dritten Treffen des Komitees im August. Das ist die Diskussion sogenannter nationaler Grundlagen und Prinzipien. Viel mehr kann man wohl noch nicht erwarten. Es seien schwierige und langwierige Gespräche, sagte der UNO-Syrien-Beauftragte. Durch den seit 2011 andauernden Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten und Millionen Vertriebenen herrscht Misstrauen. Eins der Probleme, bei dem wir auf Fortschritte hoffen, ist das Thema der Entführten, Gefangenen und Vermissten. Ich hoffe, dass, wenn es uns gelingt, im Verfassungskomitee Vertrauen aufzubauen, dass dies auch positive Auswirkungen auf die anderen Themen haben könnte und dass dies sich dann positiv auf die Arbeit im Verfassungskomitee auswirken könnte. Immer wieder wird betont, dass im Verfassungskomitee das syrische Volk selbst verhandelt über eine neue Verfassung und freie Wahlen, sowie dass eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats als Friedensplan für das Bürgerkriegsland vorsieht. Doch dass auch die jeweiligen Verbündeten und die in den Krieg verwickelten Nachbarn viel mitzureden haben, wird deutlich am Reisemarathon, den der Norweger Geir Pedersen vor dieser Verhandlungsrunde absolviert hat. Er sprach nicht nur mit der syrischen Regierung von Machthaber Bashar al-Assad und dem oppositionellen syrischen Nationalrat SNC, sondern auch mit Vertretern der Türkei, Russlands, Ägyptens, der Arabischen Liga, des Irans, Dubais und Saudi-Arabiens. Der UNO-Syrien-Beauftragte kündigte an, über die Verfassung selbst soll nicht bei dieser Verhandlungsrunde gesprochen werden, sondern bei einem weiteren Treffen im nächsten Jahr. Im Januar, das sich auf die Verfassungsgrundsätze oder Grundprinzipien der Verfassung konzentrieren wird. Dabei dürfte es auch um die Frage gehen, ob eine bisherige Verfassung umgeschrieben werden soll oder ob ein komplett neuer Text formuliert werden soll. Einen genauen Zeitplan für die Verhandlungen will der UNO-Syrien-Beauftragte lieber nicht vorgeben. Eine Erfahrung sei, dass wenn man einen Zeitplan festlegt, bisher niemand in der Lage war, diesen auch einzuhalten. Die Genfer-Syrien-Verhandlungen verlaufen in Tippelschritten. Und ein Ausgang mit greifbaren Ergebnissen scheint alles andere als sicher.
Dietrich Karlmeurer über den neuerlichen Anlauf bei den Syrien-Gesprächen. Und wir gehen noch einmal ins Inland. Nachdem die Regierung erst keinen Kompromiss gefunden hatte, haben sich jetzt die Bundestagsfraktionen von Union und SPD doch noch zusammengerauft und auf Eckpunkte für ein neues Bundespolizeigesetz geeinigt. Demnach sollen die Bundespolizisten mehr Befugnisse erhalten, etwa bei der Verfolgung von Straftaten und der präventiven Überwachung von verschlüsselten Chats. Gudula Geuter hat die Einzelheiten.
Die Bundespolizei ist zuständig für den Grenzschutz, für die Sicherung von Bahn- und Flugverkehr. Sie stellt die Bundesbereitschaftspolizei, die die Länder bei Großereignissen unterstützt. Gegenüber dem alten Bundesgrenzschutz, aus dem sie hervorgegangen ist, hat sich das Aufgabenspektrum verschoben und verbreitert. Seit vielen Jahren wird deshalb über eine Reform der gesetzlichen Grundlagen diskutiert, die sich seit 1994 nicht wesentlich verändert haben. Nach langem Streit haben sich Fachpolitiker aus CDU, CSU und SPD jetzt darauf geeinigt, die Aufgaben und die Befugnisse der Bundespolizei zu erweitern. Die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Ute Vogt, hält das für nötig.
Es hat sich natürlich die Kontrolle an der Grenze, für die früher der Bundesgrenzschutz zuständig war, doch sehr gewandelt. Und wir haben zusätzlich natürlich durch die digitale Welt ganz andere Herausforderungen auch für die polizeiliche Arbeit der Bundespolizei.
Die Eckpunkte, über die zuerst die FAZ berichtet hat und die unserem Hauptstadtstudio vorliegen, sehen neue Befugnisse vor, von der Erteilung von Aufenthaltsverboten über die Abwehr von Drohnen bis zur Entnahme von Blutproben. Ganz besonders umstritten dabei ist die Quellentelekommunikationsüberwachung, kurz Quellen-TKÜ. Sie soll ermöglichen, dass die Polizei zum Beispiel Chats in Messenger-Diensten mitlesen kann. Die Befugnis ist umstritten. Thorsten Frey, der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende, betont gegenüber der FAZ, im Kern gehe es dabei gar nicht um eine Befugniserweiterung, sondern um eine Anpassung der Kompetenzen an die technische Umwelt. Die Bundespolizei solle mitlesen dürfen, wo sie bisher schon Telefone abhören durfte. Kritiker dagegen verweisen darauf, dass der technische Eingriff viel größer ist, denn zum Mitlesen ist der Griff auf die Festplatte nötig. Daran waren Kompromisse bisher gescheitert, auch weil die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sich strikt gegen die Befugnis ausgesprochen hatte. Der Kompromiss laute nun, sagt Ute Vogt, Quellen-TKÜ ja, die deutlich weitergehende Online-Durchsuchung nein.
Und es ist im Bundespolizeigesetz streng begrenzt auf die Straftaten, um die sich die Bundespolizei insbesondere kümmern muss, also zum Beispiel Schleuserkriminalität, Menschenhandel.
Teile der Opposition widersprechen. Hier gehe es nicht um Strafverfolgung, sondern um Gefahrenabwehr, sagt etwa die Innenpolitikerin der Linkspartei Martina Renner.
Da habe ich grundsätzlich große Probleme, weil wir hier sozusagen im Bereich sind vor konkreten Strafverfolgungsmaßnahmen, wo es um eher vage Verdachtsmomente gibt und die können niemals so tiefe Eingriffe normieren.
Die FDP spricht vom nächsten Schritt in Richtung Überwachungsstaat und gläsernem Bürger. Die Große Koalition verfahre nach dem Motto, alle sollen alles dürfen, moniert Fraktionsvize Stefan Thomer. Trotz der Kritik ihrer Parteivorsitzenden glaubt aber die SPD Frau Vogt.
Ich gehe davon aus, dass wir das in der Bundestagsfraktion so beschließen.
Die Eckpunkte sehen nicht nur eine Erweiterung der Befugnisse vor, sondern auch mehr eigene Aufgaben bei der Strafverfolgung. Unter anderem soll die Bundespolizei nicht nur für Vergehen, sondern auch für Verbrechen zuständig sein.
Gudula Geuter über die Einigung beim Bundespolizeigesetz. Jan, fehlt noch die Presseschau von morgen. Zusammengestellt hat sie Tobias Zien. Gelesen wird sie von Jan Kämmerer.
Viele Zeitungen kommentieren das erste Amtsjahr von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. So schreibt die Süddeutsche Zeitung. Es reicht nicht, pathetische Reden zu schwingen. Von der Leyen muss auch manchmal den offenen Konflikt mit renitenten Regierungen suchen. So ist ihre vornehme Zurückhaltung gegenüber Ungarn ein Ärgernis. Von der Leyen stehen Jahre voller Konflikte bevor. Sie muss sie annehmen und ausfechten, denn der Preis des Scheiterns wäre hoch. Die Augsburger Allgemeine notiert: Man mag Ursula von der Leyens Führungsstil als wenig teamfähig bezeichnen, ihre Personalpolitik als falsch geißeln und ihren Hang zu pathetischen Überschriften anstelle von nüchternen Inhalten kritisieren. Aber wer an der Spitze der EU-Kommission steht, braucht mehr als nur gute Führungsnoten, weil die Persönlichkeit einen immer präsenten Begleiter hat, in dessen Schatten man steht, die Staats- und Regierungschefs. Die neue Presse aus Coburg hält fest: Von der Leyen eckt mit dem von ihr als Gewinnerthema, dem sogenannten Green Deal, identifizierten Schwerpunkt an. Sie strapaziert die Schmerzgrenze etlicher. Bei der Agrarreform und den Anforderungen an die Autobranche irritiert ihr Kurs jetzt nicht wenige in den eigenen Reihen. Ein weiteres Thema ist die geplante Steuerpauschale für das Arbeiten im Homeoffice. Im Gespräch sind 5 Euro pro Tag. Das Handelsblatt aus Düsseldorf meint dazu: Auch wenn es gute Gründe gibt und das Volumen überschaubar ist, so bleibt doch ein Beigeschmack. Einmal mehr vermittelt die Große Koalition den Eindruck, dass sie jeden für jede Belastung und Zumutung dieser Krise entschädigen kann. Unternehmen, die schließen müssen, bekommen ihren Umsatz großzügig ersetzt. Die Corona-Helden erhalten ihren Bonus steuerfrei. Familien einen Zuschlag beim Kindergeld und so weiter. Jede Maßnahme für sich lässt sich bestens begründen. Alle zusammen führen aber zu einem gewaltigen Kostenblock. Ähnlicher Meinung ist die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Die Regierung muss helfen, auch und gerade in Zeiten der Pandemie. Aber der Staat kann weder in Corona-Zeiten für jeden Verlust aufkommen, noch hinterher jedes Problem lösen. Der Staat ist kein Bankautomat, von dem man einfach so, wie es einem gefällt, Geld abheben könnte, schon gar nicht ohne Limit. Der Staat sind wir alle. Es geht um das Geld, das jeder Einzelne aufbringt. Und die Südwestpresse aus Ulm merkt an: Durchweg positiv zu bewerten an den Reformplänen der Regierung ist hingegen, dass die gesetzliche Unfallversicherung nun auch für Arbeitnehmer im Homeoffice gelten soll, wenn sie ihre Kinder in die Kita bringen. Das entspricht der Lebensrealität vieler Eltern und ist durchweg gerecht.
Dankeschön, Jan Kämmerer. Jan, damit geht die Sendung Das war der Tag hier im Deutschlandfunk zu Ende. Fürs Zuhören bedankt sich ganz herzlich Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.